Inforadio Podcast.
Tür an Tür, Polen, Deutschland, so lautet der Titel der großen Schau zu 1000 Jahren gemeinsamer Geschichte durch Kunst erzählt, derzeit im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu sehen. Obok nebenan betitelt ist das polnische Kulturprogramm in der Stadt in diesem Herbst. Tür an Tür, das verlangt, dass Schwellen überschritten werden, und nebenan, das braucht das aktive Einander-Anschauen. Das Forum im Inforadio will dies heute beleuchten, am konkreten Beispiel der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit bei der Bewahrung von Kulturerbe in der Oder-Region. Eine Veranstaltung zusammen mit der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, der Deutsch-Polnischen Gesellschaft und der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark. Retten vor dem Vergessen, von dem engagierten Bemühen, gemeinsames Kulturerbe im grenznahen Raum für die Zukunft zu bewahren. Darüber spreche ich heute mit Beata Halicka von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Sie hat dort über den europäischen Kulturraum Oder-Odra, über Zwangsmigration und über Identitätsfragen gearbeitet. Der Kunsthistoriker Rafał Makawa vom Nationalmuseum in Stettin, vom Museum Narodowe w Szczecinie.
Ausgezeichnet.
Ich bemühe mich weiter. Ein Kenner unter anderem auch der Baugeschichte, damit von sichtbaren Zeugnissen des Übergangs und der Gegenüberstellung von Kulturen und Zeiten. Reinhard Schmuck ist bei uns, Direktor des Oderlandmuseums Bad Freienwalde, engagiert in Rekonstruierungsfragen auch auf der anderen Seite der Oder. Ja, Bruchlandschaften waren ja Gegenstand starker Eingriffe im 18. Jahrhundert, Besiedlungspolitik ein großes Thema auch Ihres Museums. Und die berühmte Frage, was vom Alten wollen wir bewahren, was wollen wir Neues, spielte also in der Region schon immer eine große Rolle. Und schließlich ist Konrad Wanja bei uns, der Direktor des Museums Europäischer Kultur und Preußischer Kulturbesitz. Was dabei Kulturen im Plural sind, was parallel läuft, was gemeinsam in Vergangenheit und Gegenwart war und ist, darüber gibt es ein Haus Auskunft. Er gehört zum Beirat der Ausstellung Tür an Tür. Von ihm stammen Arbeiten unter anderem zur Polenbegeisterung in Deutschland. Ich sagte es, grenznaher Raum ist das Gebiet, über das wir reden wollen. Das ist ja eher ein technischer Begriff. Wie grenzen wir das Land ein? Wie sehr ist die Oder Übergang? Wie sehr ist die Oder immer auch etwas wie Grenze gewesen? Sie haben darüber gearbeitet, Frau Halicka.
Ja, ich glaube, Oder ist immer noch eine Grenze in unseren Köpfen, obwohl wir intensiv seit Jahren daran arbeiten. Erstmal sind die Grenzen gefallen, erstmal ist die Möglichkeit entstanden, sich frei über die Grenze zu bewegen. Erstmal durch Grenzübergänge, dann können wir auch frei auf der Oder fahren, Paddelboot fahren oder sogar Schiff fahren ab und zu. Es ist eben ein Fluss geworden, den man auch überqueren kann, über den man übersetzen kann oder eben Menschen auf der anderen Oder-Seite aufsuchen. Aber natürlich kann es sich nicht von Tag zu Tag ändern. Ja, so wie die Berliner Mauer auch nicht an einem Tag abgebaut worden ist, so dauert es, glaube ich, auch im Falle von der Oder und Neiße, ja, wenn wir von der Grenze sprechen, noch ein bisschen länger. Aber ich sehe auch sehr vieles Positives. Also es wird einfach zum Alltag, es wird zur Selbstständigkeit, dass man einfach die Grenze überquert, es touristisch erschließt, besichtigt. Es ist eben schon im Gange und das ist für uns langsam wird zur Normalität.
Die Frage, eine oder Region oder viele kleine Einheiten in der Geschichte, in der Gegenwart, das ist ja sehr wichtig für doch die Frage, was da bewahrt werden soll, welchen Erinnerungsbereich, wie ist das, wenn man von Stettin auf die anderen Gegenden schaut, wie nah sind die einem, wie fern sind die einem?
Das ist natürlich eine ganz gute Frage, wie nah sie sind. Das ist wahr, Pommern ist ein zwiegeteiltes Land. Ein zweigeteiltes Land, die Grenze verläuft ungefähr zwischen Hinter- und Vorpommern, zwischen zwei Teilen des alten Herzogtums. Das bedeutet, dass auf deutscher und auf polnischer Seite die heutige Bevölkerung die gleiche Tradition hinter sich hat. Aber die Kulturlandschaft ist noch etwas mehr. Pommern ist entstanden irgendwann in der Geschichte nicht nur aus irgendwelchen politischen Gründen, aber auch deswegen, weil die Geografie sowas zulässt, weil die topografische Bedingungen es verlangen. Und in dem Sinne haben die deutschen und polnischen Pommer was Gemeinsames, nicht nur in der Geschichte, sondern auch in dem Hier und Da, in dem Jetzt, in der Bedingungen. Das ist nicht nur der berühmte pommersche Sand, den man irgendwie beackern muss oder soll, aber das ist eben diese ganz spezifische Lage eines Grenzraumes, nicht nur zwischen Ost und West, aber auch Norden und Süden. Schließlich sind wir sowohl in Swinemünde, in Świnoujście, als auch in Sassnitz eine Einfahrt für die Skandinavier nach Kontinentaleuropa, wenn man so sagen darf.
Sie haben damit schon deutlich gemacht, dass der Blick in die Vergangenheit, was auch Kulturgüter angeht, natürlich immer auch an die Gegenwart und an die jetzt dort lebenden Menschen anschließen kann, weil Erfahrungen mit der Landschaft, mit den Großräumen durchaus auch ähnlich sind. Reinhard Schmuck, das Oderlandmuseum gibt es schon seit den 50er Jahren. Sie sind auch schon sehr lange dabei, seit 1977. Wie hat sich der Blick in diese Kulturlandschaft über die Oder im Laufe dieser Jahre bei Ihnen in Ihrer Arbeit, auch in Ihrer Person gewandelt, verändert, entwickelt?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Gerne. Das Oderlandmuseum gibt es schon seit 1889. Der Blick des Vereins, der das Museum getragen hat, ging immer schon über die Oder hinaus. Das war eben keine Grenze, sondern es war eine Scheidelinie, die sehr durchlässig war. Es gab zwischen Küstrin und Stettin insgesamt 17 Wagenfähren und Brücken noch dazu. Das heißt, die Bauern der einen Seite hatten Felder auf der anderen und umgedreht, sodass es keine sonderliche Trennung gab. Und der Blick über die Oder hinweg aus geschichtlicher Sicht hing einfach damit zusammen, dass der alte Kreis Königsberg, der in meiner Gegend auf der anderen Oderseite mal gewesen ist, dass der eben mit 20 Dörfern auf die westliche Oderseite sozusagen rüberragte. Und diese 20 Dörfer sind in Deutschland verblieben bei der Grenzziehung 1945 und sind natürlich ein ganz besonderes Betrachtungsgebiet, dessen geschichtliche Zugehörigkeit anders anzusetzen ist als die des Oberbarnim und des Lebuserkreises. Da sind schon Betrachtungen, die sich dann gewandelt haben, und wir versuchen schon vor 1989 den Blick auch immer wieder auf die andere Seite zu richten, um an diese Forschungstraditionen anzuknüpfen.
Konrad Wanja, ich sagte es, Kulturen im Plural, im Singular. Wenn wir solche kleinräumigen Regionen uns anschauen, wie jetzt hier beiderseits der Oder, wenn wir andere Grenzregionen in Europa anschauen, wie sehen Sie als Volkskundler da das Verhältnis von Abgrenzung, von Übergängen?
Ich denke, es ist ja in den Beiträgen zuvor schon deutlich geworden, dass Grenzen nie feste und fixe Grenzen sind. Ich denke jetzt erstmal an das Thema Memorialkultur. Da haben wir ja ein besonderes Verhältnis in der Bundesrepublik Deutschland und in Deutschland allgemein nach dem Zweiten Weltkrieg etwa zu Frankreich gehabt. Wir haben dort ja auch ein sogenanntes Grenzgebiet gehabt, das immer stark umstritten war, das Elsass nämlich. Wem gehört es eigentlich? Wir würden heute sagen, es gehört nicht nur Europa, sondern es gehört den Elsässern als Bewohnern. Und unsere beiden Nachbarländer, die sich ja über lange Zeit, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts feindlich scheinbar gegenüberstehen mussten, als sogenannte Erzfeinde, gelernt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg besonders, es gab solche Bewegungen natürlich nach dem Ersten Krieg auch schon, sich nämlich über das Thema Kultur wieder zu versöhnen, festzustellen auch übrigens, dass das Thema gemeinsamer Kultur auch durch den Rhein ja geprägt war auf der einen Seite, aber der Rhein hatte manchmal den einen Ort auf die eine Seite geschlagen, manchmal den Ort auf der anderen Seite belassen. Das sind also auch Themen, die uns in der Erinnerungskultur beschäftigen. Das Thema, wie wir ja auch immer sagen können, dass die Versöhnung in Europa eben auch gerade über solche Grenzregionen erfolgt sind, hat mit Frankreich ja doch sehr glücklich begonnen. Ich denke an das deutsch-französische Jugendwerk und Ähnliches. Und interessanterweise ist dieser Vorgang mit Polen in ähnlichen Bahnen gelaufen, wenn vielleicht auch etwa 20, 30, fast manchmal 40 Jahre später. Aber er hat funktioniert. Ich möchte aber dennoch darauf hinweisen, dass es ein berühmtes Buch gibt von Heinrich Olschowski, dem Polonisten an der Universität in Berlin-Ost seinerzeit, der noch vor der Wende eine Publikation verfasst hat, Zwei Ufer hat der Strom. Und ich glaube, diese Begegnungsgeschichte, die noch dazugehört, also Beziehungsgeschichte, Begegnungsgeschichte, die über so legendäre Grenzströme hinweg stattfinden kann, hat hier doch wesentliche Punkte der gemeinsamen Geschichte begonnen, aber dann nach der Dimension des Falls des Eisernen Vorhangs dann doch auch eine europäische Dimension gewonnen.
Und da stellt sich jetzt die Frage, welche Rolle hat in diesem Prozess eigentlich die gemeinsame Erinnerung an Kulturerbe? Man könnte ja sagen, also gut, Frau Halitzka hat ja schon von Brücken gesprochen. Für viele Menschen ist es eher wichtig, dass ich eine gute Autobahnbrücke bekomme, dass ich da nicht im Stau stehe. Seit 2004 ist das viel einfacher geworden, dass Gewerbe sich ansiedelt, dass es in Regionen Arbeitsplätze gibt. Und da steht nun die Frage, Dorfkirchen und Stadtzentren und Herrenhäuser wieder zu erstellen. Welche Rolle kann da das Erinnern an das gemeinsame Kulturerbe, aber eben auch das Bewahren und Rekonstruieren haben in einer solchen Region?
Das ist ein Thema, auf das ich und auch die übrigen Mitglieder des Vorstandes dieser Stiftung, die sich um den Wiederaufbau der Marienkirche in Heuna, Königsberg kümmern, ganz vorne ist. Der Aufbau der Kirche als Kulturdenkmal, als Architekturdenkmal und als Kirche, das ist was Gutes und das wird auch weiter verfolgt. Das kann aber nicht das alleinige Ziel sein, all dieser Bemühungen. Unsere Intention war immer die, dass es einen Weg geben muss, über ganz konkrete Anhaltspunkte zur Verständigung zu kommen, zur Aussöhnung. Das war besonders das Anliegen der Heimatvertriebenen, die aus Königsberg und Umgebung kamen, die eben schon in den 80er Jahren gesagt haben, wir müssen das gemeinsame Erbe erstmal festhalten und den Wert festhalten und über die Beschäftigung damit und den Wiederaufbau eines solchen bedeutenden Architekturdenkmals wieder zueinander zu finden. Aber über die Jahre, die das schon läuft, ist eine Zusammenarbeit gewachsen, eine grenzübergreifende, die jetzt zu verstetigen ist, indem das Ganze an die nächste Generation weiterzugeben ist. Also wir stehen jetzt so an so einem Wendepunkt mit unserer Stiftung, in deren Vorstand schon ziemlich betagte Mitglieder sind. Und an diesem Moment gilt es jetzt, diesen erreichten Verständigungsgrad so zu verstetigen, dass es weitergeht. Und da kommen wir dann auch zum Thema, wie nutzt man so ein Gebäude? Was macht man damit, wenn es dann mal fertig restauriert ist? Und wie bezieht man diejenigen ein, die mal die Akteure waren, die das Gebäude wiederhergestellt haben?
Ja, das ist von polnischer Seite noch mehr komplizierte Sache. Die polnischen Einwohner dieser Gebiete müssten sich erstmal mit der Landschaft versöhnen. Das muss man sich vorstellen. Das sind Leute, die in eine Landschaft gekommen sind, sagt man normalerweise, aber sie sind geworfen in diese Landschaft, die für die meistens unbekannt war, wenn nicht direkt fremd. Und das ist ein Prozess, das bereits mehrfach abgeschlossen wurde oder meistens abgeschlossen wurde, dass sich die Leute mit der neuen Landschaft, mit der neuen Heimat, wo inzwischen die dritte Generation schon groß gewachsen ist, sich abfinden. Das ist einfach die Heimat jetzt. Wenn man auch die Erinnerung pflegt, dass die Großeltern oder Urgroßeltern aus einem anderen Ort kommen. Das hat dann aber eine Folge für das deutsch-polnische Verständnis. Wenn man, sage ich jetzt aus eigenem Hof, Pommern mag als eigene Landschaft mit bestimmten markanten Punkten, mit den schönen kleinen Fachwerkkirchen und allem anderen, dann versteht man auch problemlos die Landschaft auf der anderen Seite der Oder, würde ich sagen, obwohl Stettin in Polen auf der eben anderen Seite der Oder liegt. Das ist der Beginn.
Wir sprechen gleich weiter. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Das Forum im Inforadio retten vor dem Vergessen. Wir sprechen über die Bemühungen, das Kulturerbe im grenznahen Raum zu bewahren. Eben hat Rafa Makaba gesagt, ja, die erste und auch die zweite Generation derjenigen, die in diese Region geworfen wurden, polnische Zwangsmigranten aus Ostpolen, die mussten sich erst mit der Landschaft versöhnen. Beate Halitzka, wie ist das? Sind es die Jüngeren, die jetzt im Grunde genommen auch aktiv sagen können, das ist meine Heimat, diese Gebäude kenne ich seit meiner Geburt, da will ich etwas machen?
Auf jeden Fall. Aber eigentlich, um zu verstehen, wie der Prozess eben verlaufen ist, man muss sich eigentlich das Verhalten von allen drei Generationen vor Auge zu halten. Die erste Generation, die gekommen ist, die neigte eher dazu, eben es ganz fremd zu betrachten. Eher haben sie Denkmäler zerstört oder umgestürzt oder zerstört, weil sie das Problem hatten, mindestens wertvolles Kulturerbe irgendwie anzueignen. Obwohl es sehr vielseitig verlaufen ist, es sind viele Beispiele aus den ersten Nachkriegsjahren bekannt, wo engagierte polnische Bürger sich auch dafür eingesetzt haben, um kulturwertvolle Objekte zum Beispiel zu schützen, vor Abbau, vor Zerstörung eben zu schützen und wenn möglich wieder aufzubauen. Nach 1956 hatten wir auch nach dem polnischen Oktober auch eine bestimmte Phase, wo eine Besinnung auf das Regionale kam. Dann hatten wir irgendwie in den 80er Jahren, also zur Zeit der Solidarność-Bewegung und auch des Kriegszustandes, ein berühmtes Text von Jan Józef Lipski, der sich dazu geäußert hatte, dass dieses Kulturerbe, was in den Westgebieten Polen vorgefunden haben, eben als ein Depositum zu betrachten ist, also etwas, was wir von den Deutschen übernommen haben und eben als Verwalter dessen es pflegen sollen. Ja, also das war eben ein großer Anstoß zur Diskussion um Polen, wie geht man mit diesem Kulturerbe um? Und ein Schritt weiter ist Robert Traber gegangen. Vor vielleicht 10 Jahren hat er diesen Gedanken weiterentwickelt und gesagt, wir sind nicht die Depositeure, wir sind Miterbe und wir sollen gemeinsam daran arbeiten, das pflegen.
Es hat sich ja auch eine Menge verändert in der Wahrnehmung von Kulturgeschichte, die man ja früher auch sehr stark national definiert hat. Wir können anhand von Gebäuden die Rolle des Adels im 18. Jahrhundert diskutieren und das ist dann eine Frage, bei der es viel mehr europäische Gemeinsamkeiten gibt, als man das früher angedeutet hat. Die Rolle der Städte, ein ganz wichtiger Punkt, Peripherie und Zentren, das wird für die Zukunft ja ohnehin für diese gesamte Region ein großes Thema sein. Konrad Wanja, hat da die Wissenschaft auch ein bisschen mitgearbeitet an diesem Wandel der Wahrnehmung?
Ja, ich denke, Frau Halitzke hat ja schon darauf hingewiesen, dass es ja vor der politischen Wende ja im Prinzip schon Offensiven aus dem wissenschaftlichen Bereich, aber auch aus dem Bereich bürgerlicher Initiativen gegeben hat. Also der berühmte Arbeitskreis der deutschen und polnischen Denkmalpfleger und Kunsthistoriker wurde ja schon 1988, das heißt also vor der Wende in Mainz im Verbund von polnischen und deutschen Kunsthistorikern gegründet, beruhte auch schon auf längerer Zusammenarbeit, die an verschiedensten Zentren, etwa der deutsch-polnischen Begegnung, aber auch der allgemeinen Wissenschaftsbegegnung, etwa in Berlin, am Wissenschaftskolleg zu Berlin stattfanden und von dort Freundschaften hervorbrachten, die eben in einem weiträumigen, auch europäischen Kontext standen und eben einen großen Bereich etwa, denke ich jetzt, der kluniazensischen Klostergründungsbewegung und so weiter anknüpften und von dieser Schwelle her eine Begegnungsgeschichte realisierten. Vielleicht darf ich nur an einer Stelle ein Beispiel erzählen, das mir doch sehr eindrücklich aus dem Niederschlesischen noch in Erinnerung geblieben ist. Ich kam mit der Tochter eines Landpfarrers in eine Gemeinde bei Breslau in Waldenburg und wir klopften an die Kirchtüre, sie war verschlossen, wir klopften an das Pfarrhaus, es wurde uns aufgemacht vom Pfarrer, aber gleich wieder verschlossen. Nach 5 Minuten kam der Pfarrer heraus, wir hatten vorher kurz gesagt, was wir wollten und die Dame sei eine Nachkommen des früheren Pfarrers dieser protestantischen, heute katholischen Gemeinde. Auf einmal kam der Pfarrer im Ornat, umarmte diese ältere Dame und betagtere Dame schon und sagte, ich begrüße die Tochter meines verehrten Vorgängers. Also an so einer Situation kann man ermessen, dass ein Gebäude, eine Gemeinde, eine Pfarre tatsächlich einmal in eine Tradition gestellt wird. Und dann fragt man sich nicht protestantisch-katholisch, dann fragt man sich auch nicht polnisch oder deutsch, sondern dann hat man ein übergeordnetes Erlebnis einer Una Sancta, könnte man ja tatsächlich im klassisch-katholischen Sinne sagen, dass eben diese Dinge übergreift. Und ähnlich, glaube ich, darf man sich bei den deutsch-polnischen Kunsthistorikern, die es eben jetzt auch schon seit ja fast 30 Jahren gibt, Ähnliches vorstellen. Sie finden sich im gemeinsamen Erbe und sie finden sich in der gemeinsamen Verantwortung.
Aber nun haben wir immer auf die rechte Seite der Oder geschaut und wir stellen ja fest, auf der linken Seite der Oder sieht es ja so ähnlich aus. Da gibt es ja auch ähnliche Probleme mit Bausubstanz, die in Nutzung gebracht werden muss. Über Nutzung müssen wir noch detailliert sprechen. Und da könnte man ja auch erstmal Konkurrenz vermuten. Also nicht nur derjenige, der sich überlegt, ich mache aus einem Herrenhaus ein Hotel östlich der Oder und derjenige, der sagt, ich mache ein Hotel westlich der Oder, kommen in eine Konkurrenz, sondern natürlich auch die Institutionen, die sich um diese Region kümmern. Wie ist das mit dem Blick aus Stettin, wenn man dann rüberschaut nach Greifswald, da gibt es ein pommersches Landesmuseum und das hat natürlich auch diese Region im Blick.
Tatsächlich gibt es in Greifswald pommersches Landesmuseum, Gott sei Dank, endlich gibt es. Man muss sich bedenken, Pommern in der DDR war irgendwie retuschiert. Ja? Es gab kein Landstrich, das sich so hieß. Pommern sollte jetzt in gänzlich in Polen sein. Wir haben diesen Partner. Wir haben diesen Partner. Dieses Haus ist seit 10 Jahren für das Publikum zugänglich und wir arbeiten sehr eng zusammen. Nicht bekämpfen uns oder kaufen wir uns die Objekte bei den Auktionen auch nicht weg. Das wäre erstmal sinnvoll und das machen die Museumsleute grundsätzlich nicht, nicht wahr? Wir sind sehr rationalistisch. Ich antworte auch wie Professor Wanja mit einer Geschichte. Vor 3 Jahren waren wir mit dem Greifswalder Museumsdirektor Dr. Uwe Schröder bei einer Diskussion in Leipzig und da wurde uns aus dem Raum Frage gestellt, gut, das alles ist so schön, was Sie hier erzählen, was passiert sich, wenn Sie in Konflikt geraten? Und unsere Antwort war ziemlich merkwürdig, aber wir vermeiden Konflikte, weil in Konflikt geraten ist schon zu spät. Wir machen aber auch was anderes und da mache ich ein bisschen Werbung für unsere beiden Häuser. In einer Woche eröffnen wir eine Ausstellung. Vor einem Jahr hat Greifswald seine Ausstellung eröffnet. Die komplette Beschriftung, also komplette Texte für die Greifswalder Ausstellung wurden von uns gemacht. Also in der Intention, dass sie sozusagen aus der Perspektive des polnischen Besuchers geschrieben werden. Denn wir haben die gleiche Kulturerbe, es gibt viel Gemeinsames, aber wir können nicht verschweigen, dass wir uns unterscheiden, dass der Pole und der Deutsche was anderes im Hinterkopf hat. Man muss den anderen für ihn so besprechen, so zeigen, damit er die andere Seite versteht.
Die Polen, die Deutschen, was anderes im Hinterkopf. Was heißt das denn dann, wenn es um die konkreten Fragen geht, wie zum Beispiel, wie rekonstruieren wir das jetzt? Machen wir das exakt? Machen wir das kritisch? Lassen wir das als Fragment? Also alles Debatten, die wir in der Bundesrepublik Deutschland kennen, vom Frankfurter Römer über das Knochenhauer Amtshaus in Hildesheim, damals für viele der große Sündenfall der exakten Rekonstruktion. Wir debattieren das bei der Dresdner Frauenkirche. Und in Polen ist das ja auch im Grunde seit den 50er Jahren immer wieder die Frage gewesen, wie verhalten wir uns dazu?
Ja, sehr unterschiedlich. Als Beispiel kann ich hier vielleicht Glogau nennen, eine Stadt in Niederschlesien, aber auch an der Oder. Sie wissen, die ist zum großen Teil eben zerstört worden, also die Altstadt fast über 90% zerstört worden. Es kam von der Initiative von unten, also von Menschen, die gesagt haben, irgendwie 80er Jahre, auch Anfang der 90er, wir wollen die Altstadt wieder aufbauen. Natürlich war die große Diskussion, wie machen wir das hier? Soll es rekonstruiert werden, so wie in Warschau oder in Breslau, oder soll es eben modern gemacht werden? Und das ist ein wunderbares Beispiel, wo man eben ehemalige Bewohner von Glogau, Deutsche, zu Rat geholt hatte. Man hat sich aber auch vor Ort mit Menschen unterhalten und diskutiert, in welcher Form eben die Altstadt aufgebaut werden soll. Es ist umstritten, was entstanden ist. Also die Altstadt ist wieder aufgebaut worden. Manche sagen, es ist eben ein, wie Lego-Steine sieht es aus. Ganz bunt, ja, postmodern. Es ist Geschmackssache und da können wir uns auch hier streiten, wer findet es eben schön oder nicht schön. Aber auf jeden Fall, es ist eben ein Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit. Ja? Nicht nur die heutigen Bewohner von Glogau, auch eben die ehemaligen Bewohner von Glogau. Und die haben irgendwie mit gemeinsamen Kräften die Altstadt wieder aufgebaut und die ist jetzt erfüllt mit Leben. Und das ist das Zentrum der Stadt.
Also weil ganz wichtig ist, es geht natürlich um eine Lebensqualität heute, was Plätze, was die Kubatur von Häusern und Ähnliches angeht.
So ist das auch in der Kleinstadt Heuna. Wie das mit der Kirche werden soll, da gab es schon ziemlich kontroverse Diskussionen. Gibt es also die alten Königsberger, die sagen, das muss alles wieder genauso hergerichtet werden, wie es mal war, mit den Kreuzgewölben und mit dem ganzen Interieur, sofern man das noch wiederherstellen kann. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, also wenn man die Kirche auch als kulturelles Gebäude, ein Gebäude für alle möglichen Veranstaltungen nutzen will, dann könnte man ja vielleicht auch ein Glasdach da reinmachen im Innern und ein richtiges Dach hat sie ja schon wieder, aber so wie das im Inneren kommen soll. Und dann wurde ein studentischer Wettbewerb ausgelobt und da hätten Sie mal sehen sollen, was da für Entwürfe kamen. Da hatte man manchmal den Eindruck, das ist eine Raumstation von innen bis zu sehr funktionalen Entwürfen, die ich mir auch vorstellen könnte. Denn die Diskussion, wie man die Kirche in Gänze, dieses riesengroße Gebäude, mal nutzen können wird, die ist ja noch nicht abgeschlossen. Und es wird bei allem, was dann als denkmalpflegerische Zielstellung formuliert werden wird, bei allem wird es Kritiker geben. Man muss sich einigen und das ist schon so. Es werden beide Seiten einbezogen in Heuna. Das betrifft auch die Planungen für den Wiederaufbau der Innenstadt, die ja völlig weg war. Was da schon steht aus den 60er Jahren, das sieht beinahe erbarmungswürdig aus. Und was jetzt gebaut wird, beachtet zumindest die alten Quartiere. Und es gilt, wie bei allen Dingen im Leben, einen Kompromiss zu finden, der neues Leben ermöglicht in diesen Gebäuden und der die Substanz, die Denkmalsubstanz möglichst bewahrt.
Für mich ist zum Beispiel auch das Thema Heimkehr eine Thematik. Ich denke da sehr gerne an die Aufstellung eines Reliefs von Bernhard Heiliger in seiner Heimatstadt Stettin, das vor 2 Jahren von keinem Geringeren als unserem Bundestagspräsidenten eingerichtet wurde, was auf der einen Seite eine Heimkehr oder Aufnahme eines Menschen in einer Stadt ist, zu dessen Geschichte einfach diese Persönlichkeit gehört. Auf der anderen aber dadurch, dass eben ein Relief eingebaut wird, implantiert wird, wird es sozusagen zu einer neuen Geschichte von Stettin. Es ist sozusagen nicht nur das Alte wieder aufgelebt, sondern ist das etwas Neues geschaffen, was auch symbolisch am alten Rathaus aufgebaut, ein Stück der Wiederbegegnungsgeschichte zwischen einem ja zerworfenen deutsch-polnischen Verhältnis auch wieder darstellt, aber eben wieder zeigt, nein, man kann etwas Gemeinsames tun.
Gemeinsames Kulturerbe, wir haben jetzt sehr stark auf diese Oder-Region geschaut. Wie stark strahlt das denn aus in das ganze Land Polen? Wie stark strahlt das denn aus in die Bundesrepublik? Also was hier auch an konkreter Zusammenarbeit gemacht wird?
Ziemlich weit. Das ist eigentlich nicht Problem des Oder-Gebietes, sondern des ganzen Gebietes, das bis zum Zweiten Weltkrieg Deutschland war. Ich sehe aber schon eine ziemlich sichtbare Grenze zwischen diesen Gebieten und dem Rest Polens. Diese Problematik ist schon spezifisch und diese Themen werden heftig diskutiert, vor allem aber in diesen Gebieten.
Es ist schon ein Unterschied, diese neu angeschlossenen Gebiete immer noch, obwohl sie dann seit 60 Jahren zu Polen gehören, und der sogenannte Zentralpolen oder Restpolen. Auch eine interessante Umfrage, die Mitte der 90er Jahre gemacht worden ist, in der polnischen Bevölkerung eben, was wissen die über Vertreibung der Deutschen, was wissen sie über die Ansiedlung der Polen. Da war es interessant, auch unterschiedlich geringere im Falle von Ostpolen und größere im Falle von Westpolen Kenntnisse über diese Ereignisse. Also die Wahrnehmung ist auch unterschiedlich. Aber das ist selbstverständlich. Wir haben hier einfach mit diesen deutschen Hinterlassenschaften tagtäglich zu tun und müssen damit einfach konfrontiert werden. Natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Ich sehe, wir diskutieren hier heute ganz friedlich, also alles wird zusammen gemacht und fröhlich und ohne Probleme.
Ich bin richtig überrascht. Ich denke,
also da möchte ich auch sagen, es ist nicht immer so und einfach die Zusammenarbeit klappt nur dann, wenn irgendwie Menschen zusammenkommen, die irgendwie sich verstehen. Und das bedeutet nicht, dass eben Deutsche mit Polen sich nicht verstehen können oder dürfen und so weiter. Nur hängt oft von persönlichen Belegen. Also wenn eben Menschen für bestimmte Zusammenarbeit bestimmt sind oder versuchen, was zusammenzumachen und wenn manchmal, was weiß ich, Chemie nicht stimmt und der eine hat das eine Temperament, das andere, dann klappt es eben nicht. Und auch beim guten Willen kann man manchmal nichts weiterbringen. Also manchmal klappt es besser, manchmal nicht. Und so ist es.
Konrad Banja.
Dennoch meine ich, dass dieses Thema gemeinsames Kulturerbe, gemeinsame Erinnerung doch ein Thema ist, was nicht nur zwischen Deutschland und Polen sich doch gut etabliert hat, sondern was interessanterweise sich ja auch zwischen Polen und der Ukraine entwickelt hat, das sogenannte Kressy. Mhm. Also das ist das, wenn man heute von der pommerschen Gutswurst oder was auch immer spricht, dann kommt ja immer das Thema verlorene Heimat hervor. Und dasselbe Thema kann man natürlich in der polnischen Kultur genauso nachvollziehen. Da gibt es eben dieses Kressy, das ist diese große Westverschiebung, die ja viel größere Dimensionen hat, als die meisten Deutschen überhaupt je wissen, die eben Teile der heutigen Ukraine umfassen. Und das Interessante ist, dass dieses Verhältnis zwischen polnischen Denkmalpflegern, Kunsthistorikern und so weiter, auch jetzt auf das die Ukraine überschwappt, dass es dort auch, zwar auch wieder am Anfang zäh, aber solche Beziehungslinien gibt, nämlich verlassene polnische Gebiete auch wieder zu schützen, eine denkmalpflegerische Initiative zu ergreifen, zu unterstützen und natürlich auch am Ende zu realisieren. Und ich meine, dass das letztendlich auch dem guten Geist Europas zu verdanken ist, dessen Initiativen etwa der Kulturhauptstädte Europas ja immer mit Verbindungslinien verbunden sind.
Wir machen nochmal Nachrichten und sind gleich wieder zurück hier beim Forum im Inforadio. Das Forum im Inforadio retten vor dem Vergessen aus dem Kinosaal des Martin-Gropius-Baus. Anlass ist natürlich die große Ausstellung Tür an Tür Polen-Deutschland in Zusammenarbeit mit der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, der deutsch-polnischen Gesellschaft und der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg. Bei mir sitzen Beate Halitzka von der Viadrina-Universität Frankfurt an der Oder, Rafał Makawa vom Nationalmuseum und von der Universität in Stettin, Reinhard Schmuck, Oderlandmuseum Bad Freienwalde und Konrad Wanja, Museum europäischer Kulturen in Berlin-Dahlem. Eben wurde der europäische Aspekt angesprochen und Konrad Wanja hat natürlich da den Finger in eine Wunde gelegt. Die Frage der Kulturhauptstädte Europas. Stettin hat sich beworben für das Jahr 2016, aber sozusagen im innerpolnischen Dialog hat es da nicht geklappt. Wie stark braucht es solche größeren, übergreifenden Projekte, um ganz konkret an Geld zu kommen für die Rekonstruktion des Kulturerbes, an Menschen zu kommen, die sich engagieren? Oder ist das nur eher sozusagen dann die Frage, das einem größeren Publikum zu präsentieren, was ohnehin schon läuft?
Nein, tatsächlich brauchen die beiden Sachen solche große Projekte, solche große Events, wie man das auf Polnisch sagt. Tatsächlich, erstmal
ich wusste gar nicht, dass ich so gut Polnisch kann.
Nicht wahr? Tatsächlich ist es so, dass erstmal dieses Grenzgebiet ist gerade nicht das reichste Gebiet, weder Deutschlands noch Polens. Und um an finanzielle Mittel zu kommen, die das in Bewegung setzen, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, wie es sich schön heißt. Aber das hat auch einen anderen Zweck. Tatsächlich vereinigen sich die Einwohner, ich sage jetzt mehr von polnischer Seite, da ist meine Erfahrung, um solche Projekte herum. Dieses Stettin 2016 war eben ein Moment, in dem sich die Leute mobilisierten, und zwar zu einer Diskussion über dem, was diese Stadt eigentlich ist, ob die Strategie, Entwicklungsstrategie der Stadtverwaltung korrekt ist oder falsch. Was sollen wir da in dieser Stadt weitermachen, nachdem die zweitgrößte Werft Europas pleite gegangen ist und so weiter und so fort. Und genauso war vor mehr als 15 Jahren, als dieses große Interesse für das deutsche Stettin, sage ich jetzt ganz bewusst, war ein Katalysator der Diskussion über die Stadt. Oft hört man heute solche Argumente unter ganz normalen Bürger: Guck mal, die Deutschen haben es geschafft, so und so was zu machen. Warum machen wir das nicht?
Das sind alles Aspekte, die, wo natürlich es einen Unterschied ausmacht, ob die Stadt 400.000 Einwohner hat oder nur 6.000 Einwohner, wie in Heuna. Und wenn man eine Stadt sieht, die schon so mit ihrer Struktur zu kämpfen hat und dann ein Kirchengebäude hat, was für ein größeres Projekt mal vorgesehen war im Mittelalter, offensichtlich am Knotenpunkt viel befahrener Handelsstraßen sollte eine große Stadt entstehen, für die eine große Kirche als erstes konzipiert und auch noch gebaut wurde. Und drumherum stehen jetzt ein paar Häuschen und das passt alles gar nicht so richtig zusammen. Und da komme ich noch zu einem Thema, was vielleicht auch hier noch eine Rolle spielen sollte. Die Christen auf der deutschen Seite leben ja in einer Art Diaspora. Also es ist ein ganz geringer Anteil an der Bevölkerung. Und wenn man auf die andere Seite der Oder kommt, auf die polnische Seite, da erlebt man eine tiefe Religiosität, die sich im Alltagsritus, im Festtagsgebrauch und in der Nutzung eben auch der Kirchen, die mal protestantische waren bis 1945, ja manifestiert. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Kirche, auf die Marienkirche in Heuna komme, der Erzbischof Cienga von Stettin-Kamin, mit dem wir einen sehr guten Draht haben, der sagt, und das gilt auch für diejenigen, die von ihm in dieser Richtung angeleitet werden, es ist in erster Linie eine Kirche. Und wofür sie auch immer genutzt werden soll, man möchte immer im Auge haben, sie ist als Gotteshaus gebaut und es möchte auch zumindest diese Sache immer im Vordergrund stehen, wenn man an die Rekonstruktion denkt. Müncheberg ist auch so ein Fall. Da kann man wunderschön Gottesdienste machen und trotzdem ist die Bibliothek da eingebaut.
Beate Halitzka, wo merken Sie denn, dass polnische Menschen ganz konkret in Deutschland sowas wie Entwicklungshilfe leisten können, wenn sozusagen Erfahrungen auf diese Seite der Oder kommen können?
Ja, wir haben am Anfang gesagt, dass der Oderraum, unmittelbare Einzugsgebiet des Flusses, der Grenzraum, doch immer noch eine Provinz ist, ja, also das war das östliche Teil Deutschlands und die westlichste Provinz Polens. Und wir haben auch mit Konkurrenz eben der größten Städte wie Berlin oder Poznań zu kämpfen, also auf dem Land in der Provinz. Ich glaube, das beobachtet man doch schon, dass es ein bestimmtes Unterschied, Positives für polnische Seite, vielleicht Negatives für Deutsche ist, dieses Unternehmungsgeist der Polen, die irgendwie auch in diesen kleinen Ortschaften oder auch Grenzstädtchen da, wenn man den Bazar in Słubice oder in der Nähe von Küstrin da betritt, da wimmelt es vom Leben, vom Geschäft, es wird verkauft, es wird Geld verdient, es wird einfach was gemacht. Und dann sieht man auf der anderen Seite oft eben doch verschlafene Städtchen, wo es eben nicht so lebendig vorgeht. Ja.
Hier im Raum vermute ich sehr viel Kompetenz. Wir haben zwei Mikrofone, wenn Sie mit Fragen, mit Anmerkungen dabei sein wollen.
Ripka von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin. Herr Dr. Schmuck, Sie hatten ein paar Mal die Kirche in Heuna angesprochen, an der ja auch der spätmittelalterliche Architekt Brunsberg gebaut hat, der aus Stettin stammt. Und ich bin froh, dass das Deutsche Kulturforum Östliches Europa jetzt meine Idee aufgegriffen hat, über diesen Mann, der auf beiden Seiten gearbeitet hat, der aus Stettin stammt, der in Garz gearbeitet hat, der in Stargard gearbeitet hat, der in Heuna gearbeitet hat, übrigens nicht bloß die Kirche gebaut hat, sondern auch das Rathaus. Und das ist schon vor vielen Jahren allein auf polnische Initiative wieder errichtet worden, eine Ausstellung zu machen. Für diesen Raum, also für die Uckermark und für den Raum zwischen Stettin und Küstrin, dort fehlt mir so ein bisschen die gemeinsame Vermarktung. Da gibt es also zum Beispiel eine ganze Reihe von Schlössern bis hin zu Tamsel, das also stückweise errichtet worden ist, dann aber liegen geblieben ist. Aber wer um Gottes Willen fährt nach Tamsel, um dort in ein Hotel zu gehen, wenn da rundherum nicht viel los ist?
Warten wir das Friedrich II-Jahr ab.
Es nützt nämlich nichts, die Kirche in Heuna oder ein etwas anderes aufzubauen, wenn wir die Leute dort nicht hinlocken? Und eigentlich haben wir hier in Berlin ein Riesenpotenzial. Die Leute kennen diesen Raum leider überhaupt nicht.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es spricht natürlich genau die Konkurrenzsituation an, wenn wir Kulturerbe hier rekonstruieren, dass es anderswo auch welches gibt. Ich würde von mir aus betrachtet zur Linken. Ja.
Ich bin 1936 in Grossen an der Oder geboren. Es gibt natürlich diese baulichen Aspekte. Grossen haben die Russen, nachdem sie 3 Tage dort waren, gebrannt. Und da die Oder ja dort ost-westlich fließt, das gibt es auch bei der Oder, und von Süden her der Bober kommt, oder wie Klabund gesagt hat, die Zeit mündet in die Ewigkeit. Also dort ist der südliche und der nördliche Teil der Stadt, dazwischen fließt die Oder, der denkmalgeschützte Markt, den gibt es nicht mehr. Ich kann das auch niemandem, auch den Polen nicht zumuten, ihn wieder aufzubauen. Aber ein ganz kleines Bauwerk stand dort noch, das war der Marktbrunnen. Der Markt ist nicht mehr da, der Brunnen ist auch nicht mehr da, ist nämlich weggeräumt worden. Aber nun bauen die Polen, Friedrich der Große hat den Grossnern gesagt, seid doch nicht so dumm hier mit dem Hochwasser immer im südlichen Teil der Stadt. Geht doch auf die Bergseite. Genau das haben die Polen jetzt gemacht. Ob sie nun auf Friedrich II. Gehört haben, aber jedenfalls mit dem Hochwasser, das haben sie begriffen. Und man müsste heute, man könnte, wenn man den Brunnen wieder aufstellen will, herstellen will, dann müsste man das im nördlichen Teil tun. Und zwar dort, wo die Polen jetzt sowas wie einen Markt planen oder ausgeführt haben. Das ist nämlich ein großer Kasernenhof. Das wäre doch eine schöne Sache, wenn Deutsche und Polen sich da beteiligen könnten. Übrigens, Klabund kennen die Polen so wie die Deutschen. Und
ihn nicht kennen.
Auch einiges getan. Dankeschön.
Danke. Und das ist ein schönes Beispiel, wie eben wie sozusagen geschichtliche Erinnerung eben nicht an einen festen Ort gebunden ist, sondern mitwandern kann mit den Funktionen. Wir kommen hier wieder zur Dame. Ja, das, hinter Ihr Mikrofon ist
danke
bei
Ihnen. Birt ist mein Name. Ich bin auch Mitglied der Deutsch-Polnischen Gesellschaft. Eigentlich wollte ich was sagen zu dem, was Dr. Schmuck sagte. Heuna, Marienkirche, wir müssen die Menschen zusammenbringen. Da ist schon vieles erwähnt worden. Vor etlichen Jahren haben die Brandenburgischen Sommerkonzerte ein Konzert in Heuna veranstaltet. Ich bin damals mitgefahren und ich fand das eine sehr gute Veranstaltung. Und ich denke, da waren viele Gäste, die noch nie in Polen waren und die sich nun nur auf dieser Busfahrt und in diesem Rahmen trauten.
Guten Abend, mein Name ist Giray. Ich würde gerne wissen, was es denn neben Königsberg oder Grossen noch für Projekte gibt, wo man mit deutsch-polnischer Zusammenarbeit oder ansonsten auch nur mit Vorschlägen für eine Rekonstruktion oder für einen Wiederaufbau tätig wird, um dieses Land eben, diese Grenzregion aus dem Vergessen zu holen.
Ja, das größte Projekt, das jetzt nicht gerade in dieser Region liegt, ist ja Steinort, was von 2 Persönlichkeiten befördert worden ist. Das ist nämlich Gottfried Kiesow und das ist Andrzej Tomaszewski, beide leider verstorben. Das sind, glaube ich, doch Initiativen, die weit über die Region hinausstrahlen. Zwar natürlich als Leuchttürme der Rekonstruktion von großer Bedeutung sind für die Regionen selbst, aber ich glaube, gerade für unser Empfinden, dass eben Polen doch näher ist, als wir glauben.
Steinort ist ein großes Projekt. Auch Heuna ist von der Dimension ganz schön groß, aber es gibt viele kleine Dinge, die aneinandergereiht auch wieder was Großes ergeben. Ein Beispiel ist die Rückkehr der Glocken nach Debnor-Neudamm aus Teltow, wo man schon lange weiß, da hängen die Glocken, die von dem Hamburger Glockenhof zurückgeholt worden sind nach dem Krieg, die da eben nicht eingeschmolzen wurden und die nicht mehr über die Grenze konnten. In Teltow war keine Glocke mehr, die war im Krieg abgegeben worden und so läutete eben die Glocke aus Neudamm 40, 50 Jahre lang in Teltow. Und jetzt läutet sie wieder in Debnor. über solche Wege, über solche Vergegenständlichungen entsteht ein gewisser Zusammenhalt, ein gewisses Vertrauensverhältnis auch.
Im Jahre 2002 beging die Deutsch-Polnische Schulbuchkommission ihr 30-jähriges Jubiläum und Festredner war Janusz Reiter. Und er sagte sinngemäß Folgendes: Es ist das große Verdienst dieser Schulbuchkommission, mit der Lüge von den wiedergewonnenen slawischen Gebieten aufgeräumt zu haben. Ich will damit sagen, dass die offizielle Staatsdoktrin nach 1945 war, alles, was an die deutsche Zeit erinnerte, zu eliminieren. Und diese Staatsdoktrin ist nach wie vor, und ich bin sehr, sehr häufig in meiner Geburtsheimat Neumark, Alte Neumark, noch zählebig in nicht wenigen Köpfen und auch Heimatmuseen. Aber man darf auch wiederum nicht übersehen, dass viele polnische Bürger in den Westgebieten bis kurz vor der Wende oder zur Wende auch die große Besorgnis hatten, wir brauchen da nicht viel zu investieren, die Deutschen kommen sowieso zurück. Und erst nach dem Grenzvertrag und Freundschaftsvertrag setzte eine erstaunliche Bautätigkeit ein.
Herr V. Makaba wollte kurz...
Ganz kurz, ich kann das natürlich, was Sie gesagt haben,
zu den wiedergewonnenen Gebieten, zu dem
genau,
Staatsdoktrin.
Gewissermaßen bestätigen. Tatsächlich gab es eine Propagandamaschine. Einer meiner Studenten sagte vor Jahren ganz treffend, dass man den Polen das deutsche Schwert vor Augen gestellt hatte, damit sie den russischen Strick am Hals nicht spüren, drückt diese Art und Weise von Propaganda aus. Wobei, ich muss Sie korrigieren, es war nicht so, alles Deutsche auszurotten. Das ist nicht der Fall gewesen. Alles Deutsche auszurotten, das ist Fall Kaliningrad. Das ist eine Stadt, die existiert anstelle, wo einst Königsberg stünde. In Polen hieß es sich alles Mögliche polonisieren. Es gab manchmal ganz komische Sachen. Sie werden sich wundern in Stettin, wenn Sie einen Weißadlerbrunnen sehen. Der Weißadlerbrunnen wurde zur Zeit Friedrich Wilhelm I. gestiftet, von ihm persönlich. Und der Adler war nach wie vor schwarz bemalt und das ist ein typischer preußischer Militäradler von der Fahne. Die polnische Denkmalpflege hat ihn aber sozusagen umgenannt, einen neuen Pass ausgestellt. Und somit wurde dieses geniale Barockskulpturwerk gerettet. Das Stettiner Herzogsschloss wurde zum Piastenschloss umgenannt. Und deswegen wurde es wieder aufgebaut. Also es ist nicht einfach so, dass die Doktrine über bestimmte Jahre lang verordnete, alles zu zerstören. Umgekehrt, die Doktrine wurde geneigt, um viel zu retten. Das ist das, was Frau Halicka sagte. Das ist, sagen wir, Unternehmensgeist der Polen, also die Freiheit und der Distanz zu den Anordnungen des Staates.
Beate Halicka dazu.
Das habe ich jetzt in meinem neuesten Buch beschrieben, das ist jetzt schon fast fertig. Ich habe die Tagebücher und Memoare von polnischen Neusiedlern aus den ersten Jahren ausgewertet und sehr viele, sehr schöne Zitate ausgesucht. Und da kann ich Ihnen auch mal zig Beispiele nennen, aber vielleicht eins. Bürgermeister von Darłowo, Rügenwalde früher in Pommern, ein sehr verdienstvoller Mensch dann. Und der hat sich zum Beispiel sehr dafür eingesetzt, gleich 1945, damit dieses Museum in Darłowo, das sich auf dem Schloss da befand, von den Russen nicht weggebracht wird, damit es nicht zerstört wird. Hat irgendwie zig Liter Wodka mit einem russischen Offizier trinken müssen, damit er das eben nicht zerstört. Und hat sich sehr dafür angesetzt, dass es eben in die Hände der polnischen Verwaltung kommt. Und später wurde daraus ein Museum, auch ein polnisches Museum aufgebaut. Und diese kleinen Schätze in diesem Museum wurden dann auch auf diese Weise erhalten. Und ich habe in diesen Memoiren von polnischen Neusiedlern wirklich hunderte von solchen Beispielen gefunden, wo Menschen sich auch eingesetzt haben.
Das war das Forum im Inforadio heute aus dem Martin-Gropius-Bau Retten vor dem Vergessen, von dem engagierten Bemühen, gemeinsames Kulturerbe im grenznahen Raum für die Zukunft zu bewahren, mit Beate Halicka von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und wegen der Sprachkompetenz versuche ich es jetzt nochmal mit dem Kunsthistoriker Rafał Makaba vom Museum Narodowne Wieszczyciny. Vorhin war es besser mit Reinhard Schmuck, Direktor des Oderlandmuseums Bad Freienwalde, und mit Konrad Wanja, Museum Europäischer Kulturen. Ich bedanke mich für Ihr Mitdiskutieren und Ihre Aufmerksamkeit.